Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen Freitagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Wir sind natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Ja, tatsächlich ist es ja so, dass die eigene Wahrnehmung, die eigene Situation und auch die eigene Meinungsblase, die Einstellung gegenüber einer Sache beeinflusst. Besonders ausgeprägt ist das aktuell beim Thema Israel-Konflikt. Mit unserem Gast versuchen wir heute, einen differenzierten Blick auf beide Seiten zu werfen, uns beide Situationen zu vergegenwärtigen. Bei uns ist die Leiterin von Ausland und politischer Hintergrund im Bayerischen Rundfunk, die ehemalige ARD-Israel-Korrespondentin Dr. Susanne Glass. Liebe Susanne, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Danke sehr, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Susanne, wann warst du das letzte Mal in Israel?
Das ist tatsächlich noch gar nicht lange her. Das war Ende Juli und zwar unmittelbar nach dem Irankrieg, als die Flüge wieder gingen. Mhm. Und wir sind dann auch gleich beim Landeanflug wieder in einen Raketenalarm geraten.
Wie einfach, unabhängig von solch einem Raketenalarm, wie einfach oder im Gegensatz dazu kompliziert ist es, nach Israel überhaupt einzureisen?
Für Journalisten nicht besonders schwierig. Also man muss sich jetzt heutzutage anmelden, ja, also im Vorfeld online. Aber ich habe das ja noch erlebt, als bei der Einreise hunderte Touristen an den Schaltern standen und befragt wurden. Und die ganzen Touristen sind ja weg, also die bleiben ja aus. Deshalb ist es bei der Einreise jetzt relativ leer am Ben-Gurion-Flughafen. Die Israelis selber, die fliegen noch, die sind sehr reisefreudig. Aber die Touristen sind weg, von daher, es ist nicht besonders schwierig, ins Land zu kommen. Nach Israel, aber nach Gaza kommst du als Journalist eben nicht.
Da kommt man nicht rein, reden wir später nochmal drüber. Da gibt es natürlich bestimmte Maßnahmen, wo man auch verhindern möchte, dass von dort berichtet wird. Wie erlebst du die Menschen in Israel in dieser Zeit einer doch sehr kurzen Zündschnur?
Es hat sich komplett verändert, dieses Land. Oberflächlich betrachtet, die Strände sind voll, sie spielen immer noch ihr Matkott-Spiel, also wenn sie da mit diesen quasi Holzschlägern gegen den Ball knallen, bum, bum, bum an den Stränden, die Kaffeehäuser sind voll, aber sobald du mit jemandem länger als 5 Minuten sprichst, kommt dieses Trauma und dann erfährst du entweder, in der weiteren Familie gab es Geiseln, die im Gazastreifen waren oder noch im Gazastreifen sind. Fast jede Familie hat Reservistinnen, Reservisten, die als Soldaten gekämpft haben, noch kämpfen oder befürchten, eingezogen zu werden. Also da ist ein ganz, ganz großes Trauma in der Bevölkerung und das wird, ich würde mal sagen, noch über die nächsten Generationen bleiben.
Warum konnte dieser Konflikt so eskalieren? Wie sehr können wir den Bildern eigentlich trauen? Wer ist schuld an dieser Eskalation? Terror in Israel, Israel-Konflikt, Gaza-Konflikt. Es wird heute einen sehr intensiven Einblick in das ganze Geschehen geben von Dr. Susanne Glass. Herzlich willkommen, dass du heute Abend unser Gast bist. Kurzes Porträt über deine Arbeit vorher von Laura Nornheister.
Unsere Korrespondentin Susanne Glass
in Gaza.
Was wurde vereinbart in diesem Waffenstillstand?
23 Jahre steht sie Rede und Antwort. Ist als Journalistin unterwegs, um den Menschen zu Hause andere Länder, Bräuche und Schicksale näher zu bringen. Im Leben einer Auslandskorrespondentin gibt es die schönen Momente.
Da ist er. Ich sag Ihnen, dass es da ist und wir kommen. Okay?
Und dass der Zucker fehlt.
Viel häufiger aber auch die Momente, in denen es um Zerstörung, Hass und Gewalt geht. Sie berichtet live vom Kosovo-Krieg, über humanitäre Missstände in Osteuropa und zuletzt aus Israel und dem Gazastreifen.
Wir sind inmitten einer Eskalation. Immer mal wieder fallen auch Schüsse.
Wir hatten einmal Raketenalarm.
Politologin und Journalistin Dr. Susanne Glass.
Ja, Susanne, die Bilder haben schon angedeutet, es geht um ein wirklich sehr, sehr heikles Thema, nämlich der Israel-Gaza-Konflikt. Du hast ein Buch geschrieben. Unser Israel gibt es nicht mehr. Ja, erzähl doch mal, du kennst es wirklich sehr gut. Wie war Israel vor dem Terroranschlag vom 7. Oktober 2023?
Ich habe es ja nicht alleine geschrieben. Ich habe es mit einer Freundin geschrieben, mit einer israelisch-jüdischen Freundin, Jenny Havemann. Und vor diesem 7. Oktober 2023, also vor dem Terrorüberfall der Hamas, bei dem 1200 Israelis massakriert wurden, einige Geiseln genommen wurden, hatte ich immer noch die Hoffnung, dass möglicherweise es etwas bringen kann, wenn Menschen zusammenfinden. Es war damals schon so, dass sich Palästinenser und Israelis eigentlich nur an den Checkpoints begegnet sind und dann einander mit Angst und auch Beklommenheit gegenüberstanden. Israelische Soldaten, die Angst hatten, dass die Palästinenser mit Messern auf sie losgingen. Die Palästinenser wiederum, die dann auch Angst vor den Soldaten hatten. Aber es gab schon die Möglichkeit, dass man die Menschen noch zusammengebracht hat. Und diese Hoffnung hatte ich ehrlich gesagt bis zum Schluss. Und ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen wollen, aber so habe ich ja eigentlich Jenny kennengelernt.
Sehr, sehr gerne. Wie hast du Jenny kennengelernt? Genau, weil das ist ein ganz interessanter Aspekt an dem Buch, weil dieser Aspekt, ihr seid unterschiedlich und ihr habt deswegen auch unterschiedliche Sichtweisen auf diesen ganzen Konflikt. Und das macht das Ganze interessant. Erzähl mal, wie hast du Jenny kennengelernt?
Also ich habe Jenny kennengelernt im Jahr 2018. Jenny ist ja auch in etwa 15 Jahre jünger als ich. Sie lebt mit 3 Kindern und ihrem Mann Elia Havemann in Ra'anana bei Tel Aviv. Und da kam eine junge Frau auf mich zu und hat sich vorgestellt und hat gesagt, Frau Klaas, ich kenne Sie aus dem Fernsehen. Mein Name ist Jenny Havemann. Ich bin eine Schwiegertochter von Wolf Biermann, der ja übrigens in Hamburg lebt. Und ich würde gerne mal mich mit Ihnen unterhalten und auf einen Kaffee gehen. Und dann haben wir Nummern ausgetauscht und haben uns dann fortan auch auf Twitter gefolgt, haben aber bis dahin kein Treffen mehr zustande bekommen. Und das Jahr 2018 war ja auch das Jahr, in dem US-Präsident Donald Trump damals in seiner ersten Amtszeit die Botschaft zu verlegen nach Jerusalem, was für großen Wirbel gesorgt hat. Da gab es auch einige Tote bei Zusammenstößen. Und dann kam der Heiligabend. Heiligabend in Bethlehem sieht ja für Korrespondentinnen, Korrespondenten dort immer so aus, dass man vor Ort sein muss. Und ich fuhr dahin und ich erzähle das jetzt, wenn ich darf, ein bisschen ausführlicher, weil es die Stimmung zeigt und auch, wie das damals so war. Ich habe ein immer noch sehr gut befreundetes Paar. Er ist Israeli, sein Partner kommt aus München und beide haben mir gesagt, ihr großer Traum wäre es mal Bethlehem, Weihnachten in Bethlehem zu erleben. Aber der Israeli, Viktor, hat sich nicht hingetraut, weil es in den palästinensischen Gebieten liegt. In der Westbank stehen am Eingang ganz große Schilder. Life Danger, Lebensgefahr für Israelis verboten. Sein Partner Viktor wollte da immer hin. Und ich habe gesagt, jetzt kommt halt mit mir mit. Ihr werdet sehen, da passiert nichts. So war das damals auch. Und dann haben sie sich also entschlossen, sie kommen mit mir mit nach Bethlehem. Sind morgens bei mir angekommen. Viktor war total aufgeregt, hatte mit seiner ganzen Familie telefoniert, um ihnen zu sagen, wir fahren jetzt in die palästinensischen Gebiete, möglicherweise
wir machen es jetzt.
Nie
wir
wieder
trauen
zurück.
Uns.
Ja. Und ich habe gesagt, Viktor, du wirst sehen, die Palästinenser, die sind nett und freundliche Menschen. Wir kamen an, am Anfang hing er mir noch so ein bisschen am Rockzipfel, als ich meine ganzen Lives gemacht habe. Plötzlich war Viktor verschwunden und kam nach langer Zeit zurück mit diversesten Einkäufen vom Markt und hat gesagt, boah, ich kann ein bisschen Arabisch, die waren alle so nett zu mir. So war das damals und ich war so beglückt und happy und habe aus dieser Situation heraus dann auch auf Twitter etwas gepostet und zwar
mit einem
Palästinenser,
ne?
Mit einem T-Shirt, der hat seine Nüsse da verkauft und auf diesem T-Shirt stand Palestine, Jerusalem, the capital of Palestine, also Jerusalem, Hauptstadt von Palästina, weil die Palästinenser ja aus Jerusalem als ihre Hauptstadt beanspruchen und Donald Trump mit der Verlegung der Botschaft das eben konterkariert hat.
Ja.
Und darunter habe ich geschrieben, friedlicher Protest an Weihnachten in Bethlehem. Und dann fuhr ich nach Hause mit dem beglückten Paar Viktor und Alex und ich dachte mir schon, einfach, wenn man Menschen zusammenbringt, das ist so schön. Und Viktor hat dann wieder seine ganze Familie angerufen und allen jüdischen Freundinnen und Freunden zu erzählen und der Familie eben, wie nett die Palästinenser sind und wie gut man da durchfahren kann.
Und dann kam Jenny, und dann kam Jenny und hat kommentiert
und dann
dieses
kam
Foto.
Jenny. Und ich komme nach Hause, nach Jaffa, wo ich damals gelebt habe und dann sehe ich, dass da schon unter meinem Tweet, was weiß ich, wie viele drunter sind, nach dem Motto, ja, die sind für die Zerstörung Israels und so weiter. Und dann dachte ich mir, Nein, also das ist wirklich jemand, der friedlich protestiert. Ich habe doch mit dem gesprochen und er hat mir doch auch erzählt im Interview, dass er das verabscheut, die gewalttätigen Proteste. Und dann ging es eine Zeit lang so hin und her, hat noch ein Elia Havemann mitgemischt, von dem ich nicht wusste, dass er der Ehemann von Jenny ist. Und irgendwann habe ich geschrieben, Frau Havemann, lassen Sie uns doch mal zum Kaffee treffen, bevor wir hier jetzt so weiter hin und her tun. Haben wir uns auf einen Kaffee getroffen und das war der Beginn, muss ich sagen, einer ganz, ganz großen Freundschaft, die zu ganz vielen gemeinsamen Projekten geführt hat, unter anderem zu diesem Buch, und hat mir gezeigt, es ist immer wichtig, die Menschen persönlich zu treffen.
Und es ist wichtig, sich zu unterhalten. Auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, man kann ja trotzdem befreundet sein. Das ist ja etwas Befruchtendes auch, weil man davon ja lernt. Das haben wir möglicherweise in Teilen unserer Gesellschaft leider verlernt. Aber in diesem Fall ist es geglückt und es ist dieses Buch rausgekommen und ermöglicht uns halt einen differenzierten Blick von zwei Seiten auf diesen Konflikt.
Das hoffe ich.
Wir wollen auch gleich noch Bilder aus dem Gazastreifen, aus Tel Aviv sehen. Du hast viele Menschen getroffen. Wir wollen auch hören, was Jenny dazu sagt. Aber vorher, wenn wir mal einen kleinen Blick werfen, und zwar auf die Geschichte des Staates Israel. Die Geschichte natürlich auch eines Konfliktes. Hanno Gröpper.
Seit fast zwei Jahren kämpft Israel im Gazastreifen gegen die Hamas. Als Reaktion auf deren brutalen Überfall vom Oktober 2023 mit mehr als 1.100 Toten. Die Terrororganisation will den Staat Israel vernichten. Der wehrt sich mit militärischer Gewalt. Der Ursprung des Konflikts reicht weit zurück. Es geht um den Anspruch von Palästinensern und Juden auf das gleiche Land, Palästina. Mit der Geschichte und Politik des Nahen Ostens beschäftigt sich Professor Eckhard Wörz. Er ist der Direktor des GIGA-Instituts für Nahoststudien in Hamburg.
Beide haben, sag ich mal, können glaubhafte Verbindungen zu dem Land herstellen. Die Palästinenser haben dort für lange Zeit gelebt, für Jahrhunderte. Und die Juden ist ihr ursprüngliches Siedlungsgebiet in diesem Bereich.
Rückblende. 1947 scheint eine Lösung zum Greifen nah. Die Vereinten Nationen stimmen für eine Teilung Palästinas in zwei Staaten, einen jüdischen und einen palästinensischen. Die Gebiete sind fast gleich groß, doch...
Es ist ja nicht so, dass die Siedlungsgebiete klar getrennt sind. Nicht? Die Leute, Juden und Palästinenser, haben in den gleichen Landstrichen gelebt. Insofern sind auch diese Grenzziehungen relativ... gezackt. Nicht? Das war fast schon unmöglich zu lösen.
Die Palästinenser lehnen den Plan ab. Am 14. Mai 1948 ruft David Ben-Gurion den Staat Israel aus. Nur einen Tag später greifen arabische Staaten Israel an und Israel schlägt zurück. Hunderttausende Palästinenser werden aus ihrer Heimat vertrieben. Ihr Gebiet schrumpft. Im Sechstagekrieg 1967 besetzt Israel weitere Gebiete, darunter das Westjordanland und den Gazastreifen. Hier beginnt der Siedlungsbau. Auch das erschwert bis heute eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung.
Israel, insbesondere die Siedlungsgruppen, haben nie akzeptiert, dass dies besetztes Gebiet ist oder dass dies das Gebiet eines palästinensischen zukünftigen Staates sein sollte.
Gegen die Besatzung organisiert die palästinensische Befreiungsfront PLO unter Yasser Arafat Widerstand. 1987 bricht die erste Intifada aus, ein Massenaufstand der Palästinenser. 1993 und 1995 keimt wieder Hoffnung auf. Die PLO um Arafat erkennt das Existenzrecht Israels an und Israels Ministerpräsident Rabin die PLO als Vertreter der Palästinenser. Ein eigener Palästinenserstaat scheint möglich. Doch die Osloer Verträge scheitern.
Der israelische Premierminister Rabin wird ermordet durch einen rechtsradikalen Siedler 1995. Es gibt die zunehmend politische Auseinandersetzungen, die dann in die zweite Intifada 2000 bis 2005 münden.
Diese endet mit dem Abzug der Israelis aus dem Gazastreifen. Hier gewinnt die Hamas 2006 die letzten Wahlen und spaltet und radikalisiert die palästinensische Führung. Eine Zwei-Staaten-Lösung rückt in immer weitere Ferne.
Die Rechtsextremisten in der israelischen Regierung und die Hamas auf der palästinensischen Seite wollen keine Zwei-Staaten-Lösung. Sie wollen eine Ein-Staaten-Lösung, bei der sie die andere Volksgruppe vertreiben oder ihnen einen rechtslosen, zweiklassigen Status zuweisen.
Was bleibt, ist das Leid und die Frage, wie und ob Juden und Palästinenser in Frieden zusammenleben können.
Susanne, wie ordnest du in diesem historischen Abriss, den wir gerade gesehen haben, wie ordnest du da den 7. Oktober ein?
War eine ganz große Zäsur auf jeden Fall für Israel. Hat bei den Israelis auch bewirkt, dass sie sich in ihrem Staat, der ja als Judenstaat gegründet wurde nach dem Holocaust, auch nicht mehr sicher gefühlt haben. Zuvor hatten sie das getan, obwohl es ja auch viele Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen gab. Und ich denke, nach dem 7. Oktober ist jetzt die Zwei-Staaten-Lösung, wie wir sie hier gerade besprochen haben, soweit wie nie zuvor entfernt. Und Israels Premierminister Benjamin Netanyahu und seine rechtsnationalen und ultraorthodoxen Koalitionspartner, die haben ja ganz andere Pläne. Die wollen ja im Moment den Gazastreifen und auch das Westjordanland eigentlich jüdisch besiedeln. Netanyahu hat vor kurzem gesagt, er ist sogar ein Befürworter eines Groß-Israels, wo jetzt diskutiert wird, was ist Groß-Israel? Ist es in den Grenzen der Bibel oder ist es eher Groß-Israel 1967, besetzte Gebiete, was ich glaube. Jedenfalls Zwei-Staaten-Lösung, darüber spricht im Moment niemand mehr.
Du warst unterwegs, hast eine Dokumentation gedreht und hast dabei auch Menschen getroffen, die direkt betroffen waren von den Geiselnahmen. Du hast auch den Cousin begleitet von Carmel Gatt und wir schauen uns da mal einen kurzen Ausschnitt an.
Die ganze Familie war hier zusammen am 7. Oktober um 6.30 Uhr, als die Terroristen ihren Angriff starteten.
Carmel, Ergotherapeutin aus Tel Aviv, ist zu Besuch bei ihren Eltern, als der Albtraum beginnt. Bilder aufgenommen von der Hamas. Einer der Terroristen verschleppt Carmels Mutter Kinneret. Kurz darauf liegt sie erschossen an einer Straßenecke. Das letzte Foto von Carmel vor ihrer Entführung. Stundenlang versteckt sie sich mit ihrer Nichte. Carmels Vater, ihr Bruder, dessen Frau und auch die dreijährige Nichte überleben den Angriff. Carmel selbst wurde seit diesem Tag nicht mehr gesehen.
Wir wissen, dass Carmel am Leben ist. Zwei Geiseln, die zurückgekehrt sind, haben uns erzählt, dass sie die ganze Zeit gesehen haben. Ab dem Moment, als ihr Vater sah, wie sie verschwand. Dort wurde sie auf einen Pickup gezerrt.
Ja, wie gehen die Menschen damit um, dass einer von ihnen, eine von ihnen, man kennt sich vielleicht auch über die eine oder andere Ecke, in Geiselhaft ist, gekidnappt worden ist, dem Tod mehr oder weniger gegenübersteht? Wo kommt man überhaupt an Informationen ran?
Das ist eine so furchtbare Situation, die kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und hinzu kommt noch, dass gerade für das israelische Volk es ja immer noch besonders wichtig war, zusammenzuhalten. Also wir erinnern uns auch schon an Situationen, die es zuvor gab, dass wenn es eine Geisel gab, dass es da einen Austausch gab, wo sehr viele Häftlinge dann ausgetauscht wurden für eine Geisel, was ja möglicherweise dann auch die Hamas damals auf die Idee gebracht hat, das könnte jetzt dazu beitragen, wenn wir noch mehr nehmen, dass wir dann einen militärischen Erfolg haben, mehr Geiseln nehmen. Aber ich sehe schon, dass auch die Menschen, die zum Teil jetzt zurückgekehrt sind aus dem Gazastreifen, es sind ja einige befreit worden oder auch freigelassen worden. Das sagte meine Producerin, das sind lebende Tote. Das klingt jetzt ganz furchtbar.
Hat man gehört,
diesen Begriff. Aber das Licht in den Augen dieser Menschen ist erloschen. Und das, finde ich, ist das ganz Furchtbare. Und vielleicht zu der Doku, die wir gedreht haben über Gil Dickmann und Carmel Gatt. Wir hatten ja bis zuletzt Hoffnung, dass Carmel befreit wird. Wir haben ja diesen Film nicht am Ende gedreht, sondern wir haben ja Gil wirklich begleitet von Anfang an mit seiner Hoffnung. Und Carmel war ganz oben auf der Liste derer, die freigelassen werden sollten, wenn es denn einen Deal gibt zwischen der israelischen Regierung und der Hamas. Und dann dachten wir immer, wir werden diese Dokumentation damit abschließen, dass Gil Dickmann Carmel in den Armen hält und sie freigelassen wird. Und dann kam die Nachricht, es wurden 6 Geiseln im Tunnel getötet von der Hamas, kurz bevor sie möglicherweise befreit wurden. Diesen Geiseldeal, das Abkommen, gab es bis dato immer noch nicht. Und eine davon war Carmel Gatt. Und das ist auch, da kannst du nicht mehr trennen zwischen ich bin Journalistin und ich bin Mensch. Da habe ich geweint wie ein Schlosshund.
Ja, du warst die ganze Zeit dabei. Die Kamera ist gelaufen. Das sind sehr authentische Bilder, die wir jetzt sehen.
Guten Morgen, heute ist Sonntag, der 1. September.
Der vierte Name ist Carmel Gatt.
Carmel Gatt.
Der Tod von 6 israelischen Geiseln versetzt das Land in Aufruhr. Noch am selben Abend gehen Hunderttausende gegen die Regierung Netanyahu auf die Straße.
Sie war kurz davor, freizukommen. Sie war die erste oder die zweite auf der Liste. Sie sollte freikommen. Die Hamas hatte eingewilligt. Ich kann es nicht anders sagen. Netanyahu hat entschieden, sie in Gefangenschaft zu halten, wissend, dass das ihren Tod, ihre Ermordung bedeuten könnte. Er hat sie ermordet. Er hat sie getötet. Vielleicht hat er nicht den Abzug gedrückt, aber er hat ihr die Waffe an den Kopf gehalten.
Ja, traurige Bilder aus einer Realität, mit der wir momentan leben. Es ist natürlich die alles entscheidende Frage. Gibt man den Erpressern, den Kidnappern der Hamas nach? Erfüllt also ihre Forderungen? Oder zeigt man Härte und riskiert dadurch das Leben der Geiseln? In welchem Zwiespalt befinden sich die Israelis?
Das ist ein ganz furchtbarer Zwiespalt. Und ich habe auch damals für diese Doku mit einem Ex-Mossad-Agenten gesprochen, der ganz klar gesagt hat, Susanne, wir dürfen nicht nachgeben. Er sagte mir dann auch, ich bin froh, dass niemand aus meiner eigenen Familie gerade im Gazastreifen als Geisel festgenommen wird, weil wenn es die eigene Familie wäre, dann wüsste ich schon, ich will, dass die freigelassen werden. Aber es ist politisch nicht klug, nachzugeben. Und wenn wir uns erinnern, während der Zeiten der RAF, Schleierentführung zum Beispiel, hat ja auch die deutsche Bundesregierung natürlich eine ganz klare Haltung vertreten nach dem Motto, wenn wir einmal nachgeben, dann werden wir immer wieder erpresst werden. Und das ist das Dilemma, in dem sich die Regierung Netanyahu befand und befindet. Auf der anderen Seite, man muss ganz klar sagen, im Moment, es gibt Umfragen, 75% der Bevölkerung möchte, dass dieser Krieg jetzt beendet wird und dass es zu einem Abkommen kommt um die Geiseln. Man sagt, es sind noch in etwa 50, wovon sicherlich mehr als die Hälfte nicht mehr am Leben ist. Diese Geiseln tot oder hoffentlich manche noch lebendig zurückgebracht werden nach Israel. Das sind 75% der Bevölkerung, die das wollen. Und da bin ich dann schon der Meinung, dass die Regierung auf diese große, überwältigende Mehrheit der Menschen hören sollte.
Ich sehe eine Gefahr, wenn Israel hart bleibt. Natürlich kann man in Teilen möglicherweise militärisch die Hamas nach Plänen der Israelis besiegen, möglicherweise, aber nie hundertprozentig. Und es werden ja immer Erinnerungen bleiben und dadurch werden auch Märtyrer geboren. Das heißt also, es wird eine Endlosschleife an neuen Attentätern dadurch hervorgerufen.
Hinak, das ist genau das Argument, das ich von Anfang an gebracht habe. Wenn es möglich wäre, die Hamas so zu vernichten, dass es keinen einzigen Terroristen der Hamas mehr gibt, dann ja, dann wäre ich nach allem, was wir erlebt haben, auch dafür. Ich glaube nur nicht, dass es möglich ist. Ich glaube nicht, dass man eine Terrororganisation militärisch so schlagen kann, dass es keinen Terrorismus mehr gibt anschließend. Und wir sehen ja jetzt schon, der Krieg geht ja bald 2 Jahre. Die Hamas ist ja nach allem, was wir militärisch wissen, schon sehr, sehr entscheidend geschlagen. Das sagt ja sogar der israelische Generalstabschef selbst. Und das jetzt von der Regierung erklärte Kriegsziel, nach dem Motto, wir machen immer noch weiter, bis wir den letzten Terroristen dann auch noch eliminiert haben, wie das ja im Militärischen heißt, daran glaube ich nicht, dass das möglich ist. Und deshalb sage ich, man muss eine andere Lösung finden. Und das, wie gesagt, will ja im Moment auch schon die Mehrheit des israelischen Volkes. 75%. Nur die Regierung macht weiter. Netanyahu, natürlich auch ein Getriebener, seine Koalitionspartner, die schon längst die Agenda
der
Ultrarechten, die schon längst die Agenda haben. Wir wollen eigentlich die Palästinenser aus dem Gazastreifen und auch aus dem Westjordanland loswerden, am liebsten in die arabischen Nachbarländer. Das wird ja jetzt offen
Ägypten
thematisiert.
Weigert sich.
Die wollen das nicht, aus diversen nachvollziehbaren Gründen. Und wir würden gerne diese palästinensischen Gebiete jüdisch besiedeln. Und dann gibt es ja noch einen anderen Grund. Netanjahu muss sich ja, obwohl er im Moment Krieg führt, jede Woche regelmäßig vor Gericht verantworten in seinem Korruptionsverfahren. Auch da besteht ja die Möglichkeit, wenn er nicht länger im Amt ist, dass er möglicherweise ins Gefängnis muss. Noch gibt es kein Urteil, aber diese Möglichkeit besteht.
Über Lösungen können wir vielleicht gegen Ende unserer Sendung noch mal sprechen, was da möglich wäre, eventuell. Vorher schauen wir uns noch mal einen weiteren Teil dieser Dokumentation an, um eben auch die andere Seite zu beleuchten, weil du hast im Gazastreifen auch Menschen getroffen, die genau da leben, Palästinenser.
Die Brüder Khalil und Sami Abu Nahl. Das Haus ihrer Eltern wurde am 17. Februar getroffen, erzählen sie. Seither sind sie mit ihren Familien gefangen im Krieg. Zwei andere Brüder konnten Gaza im April verlassen.
Ich vermisse meinen Bruder Mohammed sehr. Ich habe ihn aus Gaza weggeschickt, weil ich Angst um ihn habe und er sich um unseren verletzten Bruder kümmern soll, der jetzt in Ägypten ist.
Mehrere Operationen hat der 14-jährige Osama schon hinter sich. Aber er kann immer noch nicht laufen. 19 Familienmitglieder starben beim Raketenangriff auf ihr Haus, erzählen sie.
Ich war um 7.15 Uhr da. Als ich dort ankam, gab es keine Spur von der Wohnung oder von meiner Familie. Nichts war zu sehen. Wir sammelten einzelne Körperteile von meinem Vater ein, ebenso von meiner Großmutter. Wir fanden nur die Hand meines Bruders Mahmoud. Von meinem Bruder Abdullah war nichts zu erkennen, auch nichts von seiner Frau. Die Frau meines Vaters, Khalil, von ihr war auch nichts mehr erkennbar. Von meiner Schwester Shahad nichts, von meiner Schwester Farah nichts, von meinem Bruder Yusuf nichts, von Omar und Sagir nichts. Yarin hat mit Usama überlebt, aber sie starb dann 8 Tage später. Nur Usama ist am Leben geblieben.
Susanne, du hast diese Menschen getroffen. Du hast dich mit ihnen unterhalten, was auch nicht einfach war.
Ich habe sie nicht persönlich getroffen.
Ach so.
Nein, also das ist ganz wichtig. Wir kamen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in den Gazastreifen hinein.
Ja.
Also Israel lässt ja im Moment keine Journalisten, keine ausländischen Journalisten in den Gazastreifen hinein. Und das war eine Kooperation, die wir gemacht haben mit den Kolleginnen und Kollegen vom SWR. Und die Producer, die wir kennen, die wir schon sehr, sehr lange kennen, die haben diese Menschen getroffen. Aber natürlich haben wir regelmäßig Kontakt gehabt und so weiter. Und ich war bis zum 7. Oktober ständig und regelmäßig im Gazastreifen, auch über längere Perioden.
Wie halten die Menschen das aus, dieses Leben allein in diesem Gazastreifen, nicht raus zu können und auch natürlich auch möglichen Angriffen der Israelis ausgesetzt zu sein?
Sie sind Gefangene gewesen, schon vor dem 7. Oktober, abgeriegelt von Israel, aber auch von Ägypten. Auch Ägypten hat ja den Gazastreifen abgeriegelt. Das war für mich auch immer schon so ein bedrückendes Gefühl. Wir kamen ja nur als Journalisten rein, als internationale Journalisten vor dem 7. Oktober. Israelisch-jüdische Journalisten durften damals schon nicht in den Gazastreifen einreisen. Also das heißt auch, dass es schwierig war, nach Israel zu transportieren, wie die Situation im Gazastreifen ist. Die eigenen Journalisten wurden nicht reingelassen, wurde damals schon mit der Gefahr einer Geiselnahme begründet. Und ich habe schon gesehen, wie diese Menschen leiden. Aber was ich spannend fand, war, dass es eine große, große Opposition gegen die Hamas gab bis zum 7. Oktober. Also es haben sich auch immer mehr Menschen getraut, mir ins Mikrofon zu sagen, nicht nur Israel ist schuld an unserer miserablen, elenden Situation, sondern auch die Hamas, die korrupt ist, die uns hier als Gefangene benutzt, die uns als Schutz.
Die auch Lebensmittellieferungen zurückhält.
Lebensmittellieferungen für sich selbst abzweigt, nur die eigenen Leute versorgt und so weiter. Da gab es eine große Opposition gegen die Hamas innerhalb des Gazastreifens.
Ja.
Und ich bin auch der Meinung, dass das zum Teil dazu geführt hat, dass die Hamas dann gesagt hat, gut, jetzt müssen wir uns wieder einem äußeren Feind noch stärker widmen, um die eigenen Leute quasi ruhig zu stellen. Und was da gerade passiert, ist ja furchtbar, weil die Hamas sich ja wirklich hinter den zivilen Schutzschilden verschanzt. Hamas-Kämpfern ist es vollkommen egal, dass da Kinder sterben, dass da Frauen, Zivilisten elendig zu Tode kommen. Das ist kalkuliert worden mit, dem Terrorangriff vom 7. Oktober. Das war eine Kalkulation und sie geht elend und blutig auf.
Wie kann man unterscheiden zwischen Palästinensern, die ihren Frieden haben wollen, und welchen, die sich radikalisiert haben?
Sicherlich schwierig, aber es gibt sehr viele. Und das ist zum Beispiel jetzt auch so ein Knackpunkt in diesem Buch mit Jenny Havemann, wo ich immer wieder diskutiere. Viele Israelis sagen, die wollen uns doch alle ins Meer treiben. Alle Palästinenser hassen uns Juden doch. Ja. Das habe ich so nicht erlebt und kann ich so auch nicht bestätigen. Es gibt sehr viele gemäßigte Palästinenser. Es gibt viele, die wollen eigentlich nur, dass die eigenen Kinder auch mal in Frieden leben und in wirtschaftlich stabilen Verhältnissen leben. Die lieben jetzt die Juden nicht unbedingt, aber sie hassen sie auch nicht. Aber was stattfindet, ist, dass jetzt nachweisbar seit dem 7. Oktober eine Radikalisierung stattgefunden hat, und zwar auf beiden Seiten. Sowohl bei den Palästinensern, die
also
jetzt...
Also extrem in beiden Lagern haben die Kontrolle übernommen.
Sowohl bei den Palästinensern, die jetzt sagen, na ja, also wir sehen ja, die Hamas hat die Israelis da, also denen schon einen heftigen Schlag versetzt. Und auf der anderen Seite viele Israelis, die sagen, mit den Palästinensern kann man gar nicht mehr verhandeln.
Kinder war eben das Thema. Natürlich werden Bilder von Kindern auch zu Propagandazwecken missbraucht. Aber im echten Leben leiden natürlich viele Kinder auf beiden Seiten. In Hannover will man helfen. Katrin Brinkmann.
Es gibt zwei Grenzen.
Nicht einmal, die Schuld von Israel.
Moment, die Grenzen, Moment. Nein. Die Grenzen von zu Israel sind geschlossen. Die
ein Palästinenser und ein Jude im Gespräch.
Auch wenn das nun palästinensisches Seegebiet sein sollte. So, der einzige Flughafen, der da war, wurde von Israel zerbombt. Der wurde von der EU gebaut.
Da kommt es schon mal vor, dass Michael Fürst und Yazid Chamoud anderer Meinung sind, gerade wenn es um den Krieg in Gaza geht.
Womit beginnt das Ganze? Beginnt das Ganze am 7. Oktober 2023? Beginnt es früher? Und da haben wir doch unterschiedliche Auffassungen.
Das ist das, was eigentlich heutzutage meiner Meinung nach in der Gesellschaft fehlt. Dass man das Gemeinsame sucht und nicht das Trennende sucht und darauf fokussiert. Und ich glaube, wir haben eine ganze Menge, was uns verbindet, vor allem unsere Menschlichkeit.
Seit dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 herrscht Krieg. Die Leidtragenden meist zivile Opfer, darunter unzählige Kinder. Es sollen bis zu 50.000 sein, laut UNICEF. Nun wollen deutsche Kommunen helfen, Verletzte ausfliegen, aus Gaza, aber auch aus Israel. Vorreiter der Hilfsaktion, Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay.
Und gerade auch mit Blick auf die aktuelle Situation, die furchtbaren Bilder, die uns aus Gaza, aus Israel erreichen. Wer ist eigentlich am stärksten betroffen und leidet am meisten unter dieser Situation? Das sind vor allem Kinder. Und deshalb war es für uns wichtig, diese humanitäre Geste, eine Handreichung in Richtung der Kinder und ein Hilfsangebot zu starten, Kinder aus Gaza und Israel aufzunehmen.
Von Beginn an Mitstreiter für die gute Sache, der Präsident der jüdischen Gemeinde in Niedersachsen, Michael Fürst, und Yazid Chamoud, Vorsitzender der palästinensischen Gemeinde Hannover. Er hat Familie im Gazastreifen.
Die dafür nun tagtäglich kämpfen, um zu überleben, buchstäblich um zu überleben. Entweder den Hunger zu trotzen, die Bomben wegzulaufen oder ähnliches. Ich glaube, jedes Kind, was dem Krieg ein Opfer gefallen ist, egal wie, ist ein Opfer zu viel. Jeder Zivilist, der auf egal welcher Seite, ist einer zu viel.
Wir können gemeinsam was gestalten. Das haben wir in den letzten 15 Jahren ja auch geschafft. Und jetzt wollen wir etwas anderes gestalten. Wir wollen versuchen, traumatisierten Kindern zu helfen, wo immer das möglich ist.
Doch die Umsetzung kompliziert. Bevor jemand aus und dann nach Deutschland einreisen kann, macht das Bundesministerium des Inneren eine Sicherheitsüberprüfung. Und die dauert. Wir fragten an beim BMI zur aktuellen Entscheidungslage. Keine Antwort. Blockiert der Bund etwa?
Noch. Noch, genau. Noch. Da sind wir beide von überzeugt. Noch.
Noch.
Alles andere wäre eine Schande, sondergleichen.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wir haben sehr viele Wege hier. Der Wille in Berlin fehlt noch.
Trotz Kritik aus Oppositionskreisen, die Initiative sei bloßes Wahlkampfgetöse, Hannovers Oberbürgermeister kämpft weiter für den Erfolg der Hilfsaktion.
Wir haben viele Familien, die sich bereit erklärt haben, als Pflegefamilien Kinder und Betroffene aufzunehmen. Damit zusammenhängend auch viele weitere Angebote über medizinische Hilfe aus den Institutionen, den medizinischen Einrichtungen, die wir hier in Hannover haben. Und gleichzeitig haben wir aber eben auch eine Hilflosigkeit mit Blick auf die Bilder, die dort in Gaza gerade entstehen, sodass der Druck, glaube ich, auch aus der Zivilbevölkerung zunehmen wird.
Und die Zeit drängt. Von einer Hungersnot könnten mehr als 500.000 Menschen im Norden Gazas betroffen sein, waren in Hilfsorganisationen. Die Lage bleibe katastrophal.
Bilder ist immer wieder das Thema. Bilder, die uns in Deutschland erreichen, zum Beispiel in die Tagesschau hinein. Jetzt fragt man sich natürlich, wie sehr kann man diesen Bildern, die von dort kommen, überhaupt vertrauen? Von beiden Seiten tatsächlich.
Also wir versuchen natürlich schon, die einzuordnen. Wir versuchen, die auch zu überprüfen. Und häufig gelingt es auch. Und wenn wir uns unsicher sind, dann verzichten wir auch auf Bilder. Mhm. Aber natürlich kann man sich nie 1000-prozentig sicher sein. Deshalb gibt es ja auch von unserer Seite immer die Hinweise auf, in einem Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Und es ist furchtbar, wie versucht wird, zu beeinflussen. Ich habe Bilder gesehen, wo anscheinend schwer verletzte Kinder im Gazastreifen zu sehen waren. Und dann hast du geschaut und dann waren an der Hand 6 Finger. Weil KI offensichtlich Probleme hat, Hände gut nachzumachen. Also das war ein KI-generiertes Bild. Auf der anderen Seite zeigen mir meine israelischen Freundinnen und Freunde jetzt manchmal Bilder auf Instagram, wo angeblich im Gazastreifen vollgedeckte Tische sind und Menschen posten, dass sie in den Kaffeehäusern hier ein tolles Essen zu sich
nehmen. Habe ich gesehen. Pizzabäcker, Brotbäcker, die sich feiern.
Und dann habe ich diese Bilder überprüft und sie waren nicht mal aus dem Gazastreifen, sondern aus dem Libanon. Und zwar vor langer Zeit.
Also, es wird also auch da wiederum wird
natürlich, natürlich. Und das ist das, was mir so zu schaffen macht im Moment. Und deshalb appelliere ich immer, bitte überprüft diese Nachrichten, überprüft die Fakten. Und noch mal, man muss doch nicht Partei beziehen. Ja? Ich werde öfter gefragt, bist du jetzt für Israel, bist du für Palästina? So. Ich habe auf beiden Seiten Freundinnen und Freunde, Menschen, die leiden, die gestorben sind.
Ganz wichtig, Social Media sehr kritisch zu beleuchten, weil auf Social Media, Instagram, Facebook und Co. kommt natürlich ganz viel an Bildern hinein. Und natürlich aus jeder Richtung kommt immer das, was gerne irgendwie positioniert werden soll. Aber was du sagst, finde ich ja ganz entscheidend. Ich möchte noch mal ganz kurz die Bilder zeigen von Tel Aviv, von den Protesten gegen die Regierung Netanyahu. Netanyahu ist in einer politisch schwierigen Situation, sagst du. Du sagst, es gibt aber auch tatsächlich, das sind ja Hunderttausende, die auf der Straße sind.
Ja.
Wie kann Netanyahu das überhaupt noch aushalten, dass sein eigenes Volk jetzt schon sagt, wir müssen unbedingt diesen Krieg beenden?
Naja, da müsste man jetzt tief in die Psyche von Benjamin Netanyahu gehen. Der ist Langzeit-Premierminister, der weiß genau, wie man mit diesem Druck umgeht.
Ich möchte erwähnen, es gibt eine Dokumentation von dir am 10. Oktober nach den Tagesthemen im 1. über die Familie Netanyahu.
Die Netanyahu ist eine Familie im Krieg. Mit Oliver Meyer-Rüth arbeite ich da gerade dran und finde ich sehr, sehr wichtig. Was ich aber auch spannend finde bei diesen Demonstrationen. Es gibt immer wieder Israelis, die zeigen auch Bilder von toten Kindern im Gazastreifen auf den Straßen in Tel Aviv und protestieren damit gegen ihre eigene Regierung. Und gleichzeitig gibt es im Gazastreifen Proteste gegen die Hamas. Ich hatte jetzt vor kurzem einen Freund am Telefon, der zu mir gesagt hat, ihr müsst mir helfen, meine Familie aus dem Gazastreifen rauszubekommen. Mein Bruder ist schon in Deutschland, aber der Bruder hat im Gazastreifen gegen die Hamas demonstriert. Daraufhin wurde sein 4-jähriger Sohn von der Hamas erschossen.
Wir lernen daraus, nicht der ganze Gazastreifen ist Hamas.
Nein.
Das muss man ganz eindeutig sagen. Ja. Und nicht ganz Israel ist dafür, die Hamas zu vernichten.
Nicht
oder
ganz
im
Israel ist die Regierung Netanyahu.
Ja,
man wirft da immer wieder vieles zusammen.
Gibt es, wir haben die beiden Herren aus Hannover gesehen, gibt es zwei, die sich milde und versöhnlich gegenüberstehen könnten, die diesen Konflikt irgendwie befrieden könnten?
Also in der jetzigen Regierungskonstellation sehe ich das weder in Israel noch in der palästinensischen Autonomiebehörde des mittlerweile bald 90-jährigen, seit 2006 nicht mehr gewählten Palästinenserpräsidenten Abbas. Aber das heißt doch nicht, dass man nicht Menschen finden könnte, die das tun wollten. Und wir sehen auch in der Geschichte, es sind immer mal wieder Menschen auch aufgetaucht in anderen Ländern, die dann plötzlich für Versöhnung eingetreten sind. Ich würde das nicht ausschließen. Ich denke, wir müssen das weiterhin hoffen. Und es funktioniert doch im Kleinen hier immer noch. Ich habe immer noch Freunde, palästinensische und jüdische, die auch miteinander gut können und die sich miteinander wertschätzend austauschen.
Und ich glaube, das ist auch Quintessenz deines Buches.
Ja.
Dafür
plädiere ich, für Menschlichkeit.
Susanne, es war ganz toll, sich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank auch für diese Hintergrundinformationen. Morgen kommt die wunderbare Ilka Petersen und spricht dann mit Pommes. Oder sagen wir mal so, mit der Handball-Ikone Pascal Henz. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen und wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Tschüss und schönen Abend.